Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Brettspiel et Manu Spiels heute wieder mal und ich habe mir den Guido eingeladen, den Brettspielexperten von Tricktrack. Guten Morgen.
Ich grüße aus dem Nebelloch Bodensee.
Die bärtigen Badener sind wieder unter sich.
Jawohl, und sie haben wieder gespielt.
Und sie sind barbarisch, wie eh und je. Ich habe heute meinen Captain Riker Gedenkbart auf die Captain Riker Länge, Commander Riker, Entschuldigung, Captain Riker, Commander Riker Länge gestutzt.
Oh ja, das ist so. Wird dir da nicht kalt?
Nee. Wie trägst du denn dein Bart?
Ich habe meinen auch etwas gestutzt, am Kinn etwas länger, damit es meinem naturgegeben rundlichen Gesicht etwas Länge und damit noch mehr Schönheit verleiht.
Entschuldigung, das Lachen schneide ich raus.
Lass so drin.
Ich schneide eh nie, das ist nur der Running Gag. Wir sprechen heute über das Kennerspiel des Jahres, wohlgemerkt Brettspiel-Kennerspiel des Jahres. Auf Twitter hat dann schon einer gesagt, denen fällt auch gar nichts mehr ein, was die Marketingleute, was sie da auf die Packung schreiben können, aber es ist ein offizieller Titel. Also es ist von der Spiel des Jahres Jury, die ja schon ein bisschen darauf achtet, auch sehr familientaugliche Spiele und nicht allzu komplexe Spiele auszuzeichnen für das Wappen, nenne ich es jetzt mal. Auch jetzt zusätzlich noch eine Kategorie für Vielspieler, also für Spieler wie du und ich. Sie sind auszuzeichnen und das ist jetzt das Kennerspiel des Jahres. Es gibt es aber noch nicht allzu lange, gell?
Es gibt seit dem letzten Jahr. Mhm. Das erste Kennerspiel des Jahres war Seven Wonders. Genau, und das wurde einfach eingeführt, weil die Jury gesagt hat, wir möchten auch uns ein wenig vor der Vielspielerszene verbeugen, beziehungsweise es gibt viele Spieler, die auch gerne über den roten Pöppel hinaus ein bisschen mehr wollen.
Man muss aber auch dazu sagen, dass halt bei Vielspielern auch die Spiel des Jahres so ein bisschen zwiespältig gesehen werden, weil es halt oft auch Spiele sind, die man nicht wirklich oft spielen kann oder beziehungsweise die halt nicht diesen Taktikanspruch haben, den man vielleicht unter Umständen an so ein Brettspiel hat, wenn man wirklich viel spielt.
Ja, ja, also für die Vielspieler ist das normale Spiel des Jahres eigentlich unter ihrem Niveau.
Ja, also so klingt jetzt irgendwie gemein, aber es ist oft halt sehr glücksabhängig oder man hat, ich mag die Spiel des Jahres Spiele zum Beispiel gerne, weil ich sie mit meinen zwei jungen Söhnen gut spielen kann, ja. Aber es gibt dann halt auch ein paar Gurken. Und deswegen gibt es dieses Kennerspiel des Jahres. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ist Village von Inka und Markus Brandt, ein Spielautoren-Pärchen.
Genau, aus Gummersbach. Da gibt es eine schöne Anekdote. Markus Brandt ist der Sohn von Deutschlands berühmtestem Schnauzbart von Heiner Brandt, dem ehemaligen Trainer der Handballnationalmannschaft.
Nein, sehr witzig. Doch. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, dass die zwei Kinder haben, die auch dieses Jahr einen Preis gewonnen haben für ihr kleines Spiel, was sie entwickelt haben.
Mogelmotte heißt ja. Das. Das ist, das hat die Kinderspielauszeichnung des Deutschen Spielepreises bekommen.
Sehr schön. Und du hast ja davon letztes Mal auch kurz berichtet im letzten Podcast, dass die ganze Familie dann quasi als Preisverleihung oben auf der Bühne stand.
Ja, ja.
Das gab es so wohl auch noch nie.
Schon eine Sensation auf jeden Fall.
Sehr schön. Also da ist, glaube ich, noch einiges zu erwarten, auch über die Generationen hinweg. Und damit schließt sich die Überleitung perfekt an unser Spiel Village.
Ah, herrlich. Ja, denn auch bei Village geht es um Generationen und da wird gezielt gestorben. Passt übrigens, finde ich, ganz gut, das Thema zur aktuellen ARD-Themenwoche.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ja, super. Wir sind also voll im Trend. Denn bei Village geht es ja darum, dass jeder Spieler seinen Hof führt. Anfangs mit Personen der ersten Generation, später für Nachwuchs sorgt, die Personen in verschiedene Stationen des Dorfes einsetzt. Aber natürlich kommt irgendwann auch der Schnitter vorbei, klopft an die Tür und verlangt, dass einer gehen muss.
Genau.
Ja, das ist dann eben Ziel von Strategie und Taktik.
Und das ist eine sehr schöne Mechanik, weil bis dahin, also bis jemand stirbt, der erste Teil fühlt sich sehr Brettspiel mäßig an, also man setzt seine Einheiten, seine vier Männchen, die man hat, in verschiedene Gebiete und in diesen Gebieten kriegt man dadurch halt Vorteile oder Siegpunkte oder Waren. Bis dahin fühlt sich's relativ normal an.
Das ist so das typische Genre der Personeneinsatzspiele, auf Englisch auch Worker-Placement-Spiele. Mhm. Ich setze eine Person ein, zack, und kriege den Effekt.
Genau. Kostet mich dann entsprechend und ich muss abwägen, ist es das wert, dass ich jetzt irgendwie hier zwei Waren dafür bezahle und dafür kriege ich den Leiterwagen und mit dem Leiterwagen kriege ich mehr Korn. Also so eine ganz typische Mechanik. Man gewöhnt sich dran, man spielt es und fühlt sich auch richtig und gut an und man kriegt so ein Gefühl dafür, welche Sachen möchte ich jetzt machen? Und es ist halt immer so ein bisschen so ein Abwägen. Ist mir das jetzt dieser Leiterwagen wert? Weil dann kann ich nachher auf dem Markt irgendwie besser einkaufen. Das ist so ganz typisch. Aber jetzt ja, eben diese
Komponenten. Reisen.
Genau.
Ja, also das ist so eine typische Geschichte von diesen europäischen Spielen. Es gibt keine direkte Konfrontation, keine Aggression. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich wackel dir deinen Hof ab oder ich klau dir zwei Säcke Getreide. Nee, die einzige Aggressivität, wie ich es immer nenne, ist eine passive Aggression, ist nämlich, ich gehe an eine Station vor dir und nehme dir etwas weg oder belege die vor dir.
Genau, ja? Weil die Stationen unterschiedlich viele Aktionspunkte haben und wenn da keine Aktionspunkte mehr liegen, nenne ich es jetzt mal Aktionspunkte, dann kann ich dort auch nicht mehr hin.
Genau.
Genau. Und jetzt kommt aber der interessante Twist zu diesem Spiel. Wir spielen ja Generationen. Man fängt mit vier Männchen an, die der Generation 1 angehören, mit einer schönen 1 auf dem Bauch angepinselt, gekennzeichnet.
Das heißt natürlich, dass man vor dem ersten Spiel einiges an Klebearbeit zu tun hat.
Ja, das ist, da bin ich in die Falle gelaufen. Ich bin hingegangen zum Brettspielabend, ich so, komm, wir spielen Village, pack's aus und dann saßen wir erstmal eine halbe Stunde da und haben Nummern aufgeklebt, bevor es überhaupt losging.
Ja. Aber die Arbeit ist es ja wert.
Ja. Weil man braucht auch eine Weile, um die Regeln zu lesen. Also es ist wirklich ein Vielspielerspiel, man darf sich da nicht abschrecken lassen. Die Anleitung klingt immer erst deutlich komplexer und dann, wenn man es aber spielt, dann ist es deutlich flüssiger zu spielen.
Ja, also man kommt extrem schnell rein.
Ja.
Das macht auch die Qualität aus, finde ich.
Ja, unbedingt. So, diese interessante Mechanik. Ich habe, wie gesagt, Generation 1 und setze die dort ein. Die arbeiten dann, die gehen auf Wanderschaft, fangen einen Beruf in der Kirche an oder im Rathaus. Oder sorgen eben für Nachwuchs und bestellen den Hof. Und dann bekomme ich Nachwuchs, zweite Generation und dritte und vierte. Und Ziel des Spiels ist, sich in diesem in dieser Dorfgemeinschaft, wir spielen ja jeder eine eigene Dorffamilie, in dieser Gemeinschaft, in diesem Dorf, in die Ahnengalerie quasi einzutreten, weil da die dicken Punkte liegen. Also man kriegt natürlich auch Punkte, wenn man irgendwie ein hoher angesehener Ratsherr ist oder in der Kirche Großes leistet. Alles oder natürlich
wenn man weit rumgekommen ist.
Oder wenn man weit rumgekommen ist.
Stark.
Genau. Und aber so das eigentliche Ziel ist, in der Ahnengalerie auf dem Friedhof zu landen, wo dann auch wirklich klar ist, das war der wichtigste Handwerker in unserem Dorf, das war das Kirchenoberhaupt und so weiter. Ja. Das Problem ist, dass diese Ahnengalerie Platzmangel hat. Das heißt, nicht alle Spieler schaffen es, dort auch einen ruhmreichen Tod zu erlangen.
Die Sache ist ja die, wir haben an unserem Hof so eine Art Uhr, ja, und Tätigkeiten kosten mitunter nicht nur irgendwie Ressourcen, sondern eben auch Zeit. Wenn ich also meinen, das finde ich schon ist ein schönes narratives Element, wenn ich eine Person aus meinem Hof irgendwie zum Wagner ausbilde, damit er mir fortan immer schön Wagen, Karren liefert, kostet das Zeit.
Genau, die Ausbildung sozusagen.
Genau, die Ausbildung. Und der bleibt dann aber auch da stehen und arbeitet für mich weiter. Und aber die Uhr tickt nun mal. Und wenn mein Zeitstein diese Brücke zum Jenseits, nenne ich es mal, überschreitet, muss ich ja einer früheren Generation in Anführungsstrichen opfern. Also der stirbt. Ja? Und so kommen die, je nachdem, wo eine Person gerade tätig war, in diese Dorfchronik, in diese Ahnengalerie.
Ja. Du hast es in deinem Review auf deiner Webseite ganz schön geschrieben, dass wirklich dieses narrative Element, was bei Brettspielen ja sehr, sehr selten wirklich gut zum Tragen kommt, hier sehr ausgeprägt ist. Also Beispiel, du hast einen Wagner, der jahrelang Wägen für dich produziert und dann stirbt aber just dein Nachbar Wagner von den Mitspielern vor dir und du siehst, in der Ahnengalerie ist gar kein Platz mehr für erfolgreiche Wagnerbauer oder für erfolgreiche Kornbauer. Ja. Also, was ist die Überlegung? Man schickt diesen Wagner noch auf seine alten Tage auf eine lange Reise, aber mit der makaberen Hintergrundwissen, dass er nächste Runde schon diese Reise abbrechen muss und sterben muss, ja. Weil halt zum Beispiel auf diesem Reisebrett, was dort abgebildet ist, ein Viertel vom Spielplan ist quasi so die weite Welt, die man bereisen kann. Wenn er dort während der Reise stirbt, dann ist auf einmal noch Platz in der Ahnengalerie für einen erfolgreichen Wandersjungen. Auch wenn der Opa dann irgendwie, wenn klar war, dass der Opa nicht weit kommt, außer bis zum ersten Dorf.
Aber der wird nochmal aus dem Dorf gejagt.
Genau.
Im Nachbardorf abkratzt. Das ist eine besondere Qualität des Spiels, wie ich finde, weil in jeder Spielrunde fangen die Leute von sich aus an, plötzlich zu erzählen. was aus ihrer Familie wird. So, der geht jetzt in die Kirche. Ja, da wird er, die Kirchenausbildung ist so ein spezielles Spielelement, da wird er in den Sack gesteckt, später vielleicht rausgezogen, da ist ein bisschen Glück drin. Oder er wird Ratsherr. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine Daily Soap oder wie Dallas. Ja? Mein Familienclan. Der eine hütet den Hof, der andere geht dem Handwerk nach, der nächste wird irgendwie Markthändler, wo ich auch viele Punkte machen kann. Das hat einfach, also man erzählt in jeder Partie eine andere Geschichte und es ist extrem, ich weiß nicht, befriedigt irgendwas im Menschen.
Ich finde auch, dass Brettspiele, die sich an der Thematik langhangeln, irgendwie immer ganz gut funktionieren, weil sie sehr, ja, weil es irgendwie, ich finde, es bringt mir ein bisschen mehr Spaß, als wenn ich eine rein mathematische Formel nachspiele mit Brettspielsteinchen. Ja. Und Village funktioniert aber trotzdem auch rein mechanisch wunderbar. Also eben, auch wenn man jetzt mit dieser Geschichte nichts anfangen kann oder wenn man wenig Fantasie hat, ich stelle halt meine Figur aufs rote Feld, ja, dann funktioniert es trotzdem, weil du immer abwägen musst. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Männchen der dritten Generation im hochgebracht oder der zweiten Generation im Rathaus und der ist ganz, ganz oben und ich kann sehr gut dort Punkte gewinnen. Andererseits ist aber nur noch ein Platz im Rathaus in der Ahnengalerie für die Ratsherren frei, was mir auch sehr viel Punkte bringt. Und jetzt muss ich halt abwägen. Schaffe ich es noch zeitlich, irgendwie einen jungen Kadetten ins Rathaus zu bringen, der dann quasi beim Eingang schon stirbt? Ja? Ja, der irgendwie an seinem ersten Tag irgendwie ausrutscht und sich das Genick bricht? Oder lasse ich den alten Bürgermeister in Ehren sterben, habe aber dann nicht mehr den Vorteil, dass ich diese Punkte dort kriege? Also Das ist immer so ein rein mechanisches Abwägen und das funktioniert auch richtig, richtig gut. Ist richtig gut durchdacht und auch miteinander sehr gut ausgewogen. Also man hat nie das Gefühl bei dem Spiel, dass irgendeine Strategie besser ist als die andere. Was bei so großen Strategiespielen wie eben auch Puerto Rico oder so dann einfach fürs Oftspielen und fürs Vielspielen sehr wichtig ist. Oder ist dir irgendwas aufgefallen, was unausgewogen scheint?
Wir hatten anfangs das Gefühl, dass diese Reisestrategie sehr stark ist, aber die Reisestrategie erfordert auch extrem viel
Ressourcen,
Arbeit. Ja. Mhm. Ja, weil der Reisende braucht immer irgendwie, das kostet Zeit, das kostet diese erwähnten Karren und das kostet ein wenig Ressourcen und die wollen erstmal gesammelt werden. Das schränkt dich schon arg ein.
Aber man kann sich eben sehr schön ausprobieren. Dann spielt man diesmal irgendwie auf Reise und nächstes Mal sagt man, okay, diesmal spiele ich eher auf Kirchenvorherrschaft und versucht dort die Mehrheit zu haben. Also man hat sehr viele taktische Möglichkeiten auch.
Genau, man muss sich natürlich auch irgendwie orientieren an dem, was die Mitspieler machen. Das heißt, geht einer auf Reisen, macht er vielleicht weniger in der Kirche oder im Rathaus. Das heißt, dann ist wieder Platz für mich.
Ja. Ja. Eben, man muss sich auch umorientieren. Man kann sich gar nicht so im Vorderrhein festlegen. Nee, auch, ja?
Bitte?
Nee, ich wollte noch sagen, was mich wirklich, ich habe wirklich, wirklich schon viele Spiele gespielt und spiele seit Jahrzehnten Brettspiele. Und mich hat es trotzdem verblüfft, wie eingeprägt manche Mechaniken so sind, die man so erwartet. Und bei Village ist es auf einmal anders. Du weißt, wovon ich rede? Ich rede von den Peststeinen.
Ja.
Es gibt schwarze Peststeine, die negativ besetzt sind erstmal. Die sind schwarz, die kosten, wenn du sie nimmst, hast du keinerlei Vorteil, sondern die kosten dich einfach 2 Lebenspunkte, weil einer deiner Mitglieder halt die Pest kriegt oder eine schwere Krankheit. Und du hast einfach erstmal nur einen negativen Aspekt und keiner will diese Steine nehmen. Und genauso dieses Gefühl, ich muss jetzt Menschen sterben lassen, bis man irgendwann realisiert, ja Moment mal, ich habe ja dann nicht eine Figur weniger und kann dann weniger machen, wie es bei bisherigen Brettspielen ist, sondern das ist ja das eigentliche Ziel vom Spiel, diese Menschen entsprechend gut und strategisch und früh sterben zu lassen.
Ja, der Tod ist jetzt nicht der Sinn des Spiels.
Nein, aber die Siegpunkte natürlich der Ahnengalerie sind nicht zu verachten. Also man kommt schon nicht weit, wenn man die Leute nicht im rechten Moment irgendwie dort auf den Friedhof befördert. So makaber das jetzt auch klingt. Aber man muss deutlich umdenken zu bisherigen Spielen. Eben diese Peststeine zum Beispiel sind ein sehr wichtiges Element, wenn ich dann sehe, okay, da ist nur noch ein Platz frei im Kirchenfriedhof. Ich muss jetzt einen meiner Kirchenschaffenden sterben lassen. Der hat aber eigentlich noch ein bisschen zu leben, also nehme ich halt einen Peststein, damit der jetzt irgendwie rechtzeitig abnibbelt.
Genau, um einfach zeitlich auf die Tube zu bringen.
Genau.
Das hatten wir neulich in einer Partie, da hat einer den schwarzen Peststein genommen, da geht er schon mal 2 Schritte weiter und hat dann, damit es noch schneller geht, noch irgendwie einen bei den Handwerksberufen eingeschleust, wo man Ochsen oder Pferde für die Landwirtschaft bekommt. Ja? Und das kostet auch extrem Zeit. Das heißt, 3 Zeit nochmal, damit der ausgebildet wird und 3, um dann einen Ochsen zu bekommen. Das waren also irgendwie 8 Schritte auf der Uhr. Der ist da rein und gleich wieder umgefallen.
Ja,
das aber passt. War Sinn der Sache, ja, die
wollten anstellen. Ja, total witzig. Und solche Situationen entstehen dann, oder auch, dass man hat die geniale Strategie im Kopf, dass man hier diese Figur dann sterben lassen kann in der nächsten Runde, wenn ich eben zur Ausbildung gehe. Und auf einmal ist man dran, man macht den Zug und dann sagt dein Mitspieler, ja, Moment mal, das ist ja gar keiner von der jüngsten Generation. Ja, und dann hab ich zum Beispiel übersehen, dass der eine 3 auf dem Bauch hatte und dann musste ich meinen 1er Bürgermeister sterben lassen, der ganz, ganz oben war. Also manchmal entgleitet einem dann auch dieses makabere, gezielte Sterben lassen, kann dann auch solche Situationen erzeugen, dass man auf einmal sich die Hand vor dem Kopf schlägt und die falsche Figur stirbt.
Da passt eben auch sehr schön der Untertitel des Spiels, wie das Leben so spielt.
Genau. Also ein wunderbares Spiel. Ich finde, es ist jetzt nicht nur für extreme Taktikliebhaber, sondern es ist einfach ein gutes, gutes, gutes Gemeinschaftsspiel.
Ja, wobei man sagen muss, auch zu zweit spielt sich schon gut. Es ist für 2 bis 4 Spieler. Und in jeder Besetzung skaliert das Spiel auch sehr schön mit.
Mhm. Eben, also die
kann ich
die
also auch nur umgehend empfehlen. Holt euch das alle, liebe Zuhörer.
Kann ich nur empfehlen von Eggert Spiele, auch ein sehr, sehr netter Verlag.
Genau, kostet so um die 35 Euro im Laden. Mhm.
Und ist auf jeden Fall zu finden, weil es, wie gesagt, mit diesem Auszeichnen, man muss jetzt nicht in die Spezialgeschäfte gehen, was ja sonst bei den Strategiespielen öfter mal der Fall ist.
Nee, auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit gibt es auch bei, da steht das auch in Stapeln bei Müller und so weiter, auch bei den diversen Online. Es gibt natürlich viele andere gute Läden. Ich weiß nicht, ob
man... Ja. Ansonsten haben wir natürlich auch, einen Link im Blog. Wer jetzt ganz bequem sich nach Hause schicken lassen möchte, findet natürlich auch einen Link bei uns im Blog. Gut, dein Review habe ich verlinkt. Sehr lesenswert. Sollte man sich auch noch durchlesen, um noch ein bisschen da mehr drüber zu erfahren. Und dann danke ich dir für deinen Besuch heute Morgen.
Ich danke, es war wie immer ein Vergnügen.
Und jetzt bestätige doch mal, dass es wirklich morgens ist. Die Leute glauben manchmal nicht, dass es morgens ist, wenn wir aufnehmen. Ja,
es ist wirklich morgens. Es ist jetzt kurz vor 9, wenn ich das sagen darf.
Danke. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag.
Ebenso. Tschüss.
Auf Wiedersehen.